Yo, was geht ab, meine Freunde? Mischa hier und willkommen zu einer neuen Folge von The Chainless Life. Schön, dass du wieder hier bist. Heute gibt's wieder einen richtig entspannten Schwatz und zwar mit meinem guten Kollegen Simon Mara. Simon hat, ich darf nicht offiziell sagen, er hat auf jeden Fall eine der größten und erfolgreichsten Performance-Marketing-Agenturen im Dach. Was heißt Dach? Das heißt Deutschland, Austria and Switzerland. Und deswegen ist er natürlich schon seit einigen Jahren wirklich ganz vorne mit dabei. Er hat auch sehr viele verschiedene Keynotes, die er gibt. Und er unterscheidet sich wirklich in meinen Augen wirklich maßgeblich von den meisten 0815-Marketern. Also diese ganzen Leute, die man mittlerweile auf Facebook findet, wenn man durch seinen Feed scrollt, von Leuten, die behaupten, hey, ich mach dich reich in nur 15 Minuten. Mit solchen Leuten identifiziert sich Simon nämlich überhaupt nicht. Er hat mit seiner Agentur Ad Baker nämlich mehrere Mitarbeiter beschäftigt, sogenannte Media Buyer, und macht wirklich auch Kampagnen für namenhafte Firmen wie zum Beispiel Ravensburger. Und was seine absoluten Traumkunden wären, von wem Simon in der Vergangenheit so gelernt hat, wer seine Mentoren waren und was er noch alles erreichen möchte, über das sprechen wir jetzt. Zusätzlich dazu kriegst du auch noch ein paar nerdige Konversationen zum Thema Kaffee. Deswegen sehr entspanntes Gespräch direkt vor Ort in seiner Agentur in Köln. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Simon Mara. Alright, meine Damen und Herren, wir sind heute live hier in der Ad Fucking Baker Agentur, kann man das so sagen, oder Headquarter, was klingt cooler?
Ja, geht beides, also ja. Je nachdem, wie man will.
Ja, ja. Auf jeden Fall sind wir hier in Köln beim Simon Mara. Und bevor wir direkt mal über den Simon reden, wo haben wir uns das erste Mal live gesehen, Bro?
Live das erste Mal auf der FIBO, würde ich sagen.
Wann war das, 2015?
2015, yes.
Kannst du mir nur kurz sagen, was damals so bei dir gerade in deinem Leben abging? Warum haben wir uns dort getroffen? Also warst du so voll auf dem Fitness-Hype oder was war das damals?
Ja, ich habe damals bei Flavio Simonetti gearbeitet. Der eine oder andere kennt ihn vielleicht. Und ich war in diesem Fitness-Team von Flavio, Team Flavio. Und bin damals auch hart auf so einem Fitness-Trip hängen geblieben. Mhm. Und da haben wir uns auf der FIBO gesehen. Du wusstest nicht, wer ich bin, aber ich wusste, wer du bist. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Mhm. Und auf dem Foto sieht mein Bizeps deutlich größer aus als deiner, obwohl das nicht der Realität entspricht.
Hast du mich geoutangled?
Ganz genau.
Geil. Ja, Mann, das ist schon jetzt 5 Jahre her in dem Moment. Und Fitness ist ja auch immer noch ein Teil deines Lebens, kann man das so sagen?
Ja, also nicht mehr so stark wie früher. Das kann man, also ich habe auch schon schleifen lassen gut, weil ich andere Prioritäten hatte.
Ja, und über die reden wir heute ein bisschen. Wir sind, wie gesagt, hier in deiner riesengroßen Headquarter-Agentur. 400 Quadratmeter haben wir hier, glaube ich.
450, krass. Aber wollen wir jetzt hier nicht.
Ja, wollen wir jetzt nicht posen.
So kleinlich sein.
Nein, aber ich sag's dir wirklich, also ich kann auch direkt mal anfangen. Wir haben uns vor einem Jahr dann richtig kennengelernt, so real. Da wusste ich dann auch, wer du bist, weil ich dich auch ein bisschen gestalkt habe. Und ich fand's einfach geil zu sehen, dass Leute, mit denen ich früher irgendwie schon mal connected war, auch ihren Weg gegangen sind. Und du bist ja deinen Weg nicht nur gegangen, sondern du hast deinen Weg förmlich kreiert. Also du hast was kreiert hier, das sieht man. Du hast Mitarbeiter, du hast ein Office. Du bist offiziell, glaube ich, auch die größte Performance-Marketing-Agentur in Deutschland. Darf man das so sagen?
Österreich und in der Schweiz darf man aber nicht so sagen.
Darf man nicht so sagen. Okay, ja. Dann sage ich es jetzt einfach mal so. Für mich wirkt es, als wäre das richtig crazy hier. Und da fange ich jetzt vielleicht auch direkt mal an, weil wir haben natürlich auch Zuhörer, die jetzt nicht so super versiert sind. Was heißt Performance-Marketing vielleicht in deinen Worten so?
Ja, also wir nennen das deshalb Facebook und Instagram Performance Marketing, also darauf haben wir uns spezialisiert, einfach aus dem Grund, weil wir die Ziele, die wir erreichen wollen, für unsere Kunden messbar machen wollen. Das heißt, es soll nicht immer nur ein Gefühl bleiben, wir machen nicht irgendwie Happy Builder Posting und hey, schauen wir mal, was passiert und alle hatten irgendwie ein gutes Gefühl, aber keiner weiß, was eigentlich so wirklich passiert ist. Und im Performance Marketing macht man alles messbar in dem Sinne, sodass man dann wirklich sieht, hey, wir haben x Euro reingesteckt und das war der Umsatz und so weiter und so fort.
Das heißt, du hast dich wirklich 100% nur auf dieses Facebook/Instagram-Marketing fokussiert.
Ja, absolut.
Und verwaltest hier Werbebudgets von Werbepartnern. Hast du da ein paar Names, die du droppen willst?
Ja, also das ist das Riesenportfolio von Töpfe bis Pfannen zu Bausparverträgen, Buchhaltung, Software, Schmuck, Kosmetik. Ist alles dabei, wirklich alle Branchen sind vertreten und die ein oder andere ja, Brand kennt man, Schwäbisch Hall, Ravensburger, so solche Dinger.
Mhm.
Ja, also ganz, ganz verschieden. Von Startups bis Mittelstand zu Konzern ist eigentlich alles dabei, ehrlich gesagt.
Krass. Und um jetzt mal diese Momentaufnahme heute hier so festzuhalten und jetzt nochmal zurückzugehen, 2015, du bist an der FIBO im Team Flavio hier, hast wahrscheinlich gerade das Ziel gehabt, ästhetischer zu werden, muskulöser zu werden. Was ist da passiert? Oder wie lange ging es da noch so weiter? Also, was waren so die ersten Hiobsbotschaften, die dir gesagt haben, Mann, du musst ins Marketing?
Also ich hatte ja davor schon mich schon lange mit Facebook und Instagram Advertising so beschäftigt, beziehungsweise damals eher mit Facebook. Instagram war ja damals noch nicht so. Und im Marketing, damit hatte ich mich schon auseinandergesetzt und das war halt damals so ein Zeitpunkt, es war so, Fitness war so ein Ventil auf der einen Seite, um ehrlich gesagt meine Langeweile ja zu überdecken. Ich hatte irgendwie Lust, was zu machen. Ich hatte schon immer einen hohen Anspruch an mich selbst und das war eben, Fitness war das Ventil. Aber ich muss auch sagen, relativ kurz danach habe ich auch gemerkt, so ey, es muss nicht weitergehen. Mir war so langweilig. Ich bin einfach 7-mal die Woche ins Gym und habe einfach trainiert wie so ein Irrer. Und Flavio wird das auch bestätigen können, wenn ich dann einmal anfange, dann raste ich auch immer komplett eigentlich aus. Das wurde auch schon extrem teilweise. Und da habe ich halt gemerkt, hey Simon, Mensch, hier ist eigentlich langweilig. Du musst jetzt mal was tun. Und ich war damals, habe ich in Würzburg gewohnt, da bin ich auch geboren. Und da habe ich dann gesagt, so, ich muss jetzt Moves machen. Ich komme hier nicht weiter. Es hat keinen Sinn mehr. Und dann bin ich nach Köln gezogen, ja.
Also mit dem Wunsch, einfach mal hier eine neue Energie wahrzunehmen oder auch schon mit einer ganz klaren Absicht, hey, hier mache ich jetzt eine Facebook-Agentur.
Ja, ich hatte schon eine klare Absicht. Also nicht so klar, dass ich gesagt habe, wow, ich baue jetzt hier eine riesen Company auf oder so. Ich habe halt gesagt, ey, ich will Facebook. Das liegt mir. Ich mache das mega gerne. Und ich weiß, ich habe dafür halt so eine Leidenschaft. Das wusste ich, aber das Problem war, zu der damaligen Zeit war ja Facebook noch unbekannter sozusagen. Und in Würzburg, wenn ich den Leuten halt erzählt habe, hey, guck mal, ich kann das machen und wir können mit dem Facebook-Pixel und Custom Audiences und hier und da und bla, dann fanden das alle immer geil, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ja, aber ich möchte auch Geld dafür haben, dass ich das für dich tue. Und dann waren die Leute immer so, naja, okay, lass mal stecken. So, es war kein Glaube sozusagen da. Ich sage jetzt nicht, dass Würzburg da noch so hinten dran hängt, aber ich sage jetzt mal, versus die Medienhauptstadt Köln, wie sie mir so im Kopf hängen geblieben ist, war Würzburg halt schon noch hinten dran. Und ich hatte damals ein paar Unternehmer kennengelernt auf dem Seminar und war dann halt ab und zu mal so freizeitmäßig in Köln, habe die kennengelernt und da waren halt einfach so, der Spirit war einfach da, so andere Unternehmer, andere, die irgendwas machen wollten. Und das war einfach cool und ich habe jetzt nicht gesagt, wow, hier glänzen die Goldbarren in Köln, aber ich habe gesagt, hier sind Leute, mit denen möchte ich gern rumhängen.
Du hast einfach gemerkt, das sind Vibes.
Ja.
Und die haben dich angezogen und hast gesagt, da fühle ich mich fähiger, da fühle ich mich qualifizierter, da fühle ich mich auch wohler in dieser Umgebung. Da kann ich noch wachsen.
Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich halt einfach überlegen, ich war ja damals noch jünger als ich jetzt bin. Und ich hatte halt eigentlich nur, also alle meine Freunde oder der hauptsächliche Freundeskreis waren entweder A, Studenten, die eh nach und nach die Stadt verlassen haben, weil sie woanders hin sind zum Studieren oder fertig waren. Und ich habe immer so mit jedem guten Freund, der die Stadt verlassen hat nach seinem Studium, habe ich mich immer so gefühlt wie, ja und ich bleibe hier zurück, ich bleibe auf der Strecke, ich entwickle mich nicht weiter, die anderen hauen einfach ab so. Und die anderen Freunde, die ich hatte, die hatten halt einfach vielleicht einen ganz normalen, ehrenhaften Job, aber man hat halt auch gemerkt, dass sie jetzt nicht so Ambitionen hatten wie ich, ja, da ist nichts falsch daran, einfach einen Job zu haben, ja. Nur für mich war das, ich hatte ja an dem Zeitpunkt auch schon 2 Berufsausbildungen gemacht, aber es kann ja nicht sein, dass man irgendwie mit, keine Ahnung, 21 fertig ist und dann ab da arbeitet man nur noch so stumpf. Ne?
Was hast du für Ausbildungen gemacht?
Ich bin staatlich geprüfter Kinderpfleger, aka Kindergärtner.
Geil.
Und ich bin Kaufmann im Einzelhandel, Schwerbereich EDV.
Okay, krass. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, jetzt hast du gesagt, du hast gemerkt, dass Facebook dir liegt. Wie merkt man das? Also welche Attituden oder welche Eigenschaften hast du bei dir festgestellt und hast du das gemerkt, dass du das erste Mal eine Anzeige selbst geschalten hast oder kam das erst beim Erfolgserlebnis dieser Anzeige? Wie kann man sich das vorstellen?
Ich will jetzt nicht übertreiben, ja, aber als ich Kind war, war immer so der beste Kumpel von meinem Dad, der kam ab und zu zum Abendessen bei uns vorbei. Das ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch gewesen. Und damals hatte meine Mom von meinem Dad zu Weihnachten eine Digitalkamera bekommen. Das war damals halt so, wow, Alter, Digitalkamera.
Damn.
Heftiges Ding, so mieser Flex vom Vater, ne? Ich sage das jetzt nicht, um zu sagen, dass es mir schlecht ging oder weil ich jammer, aber ich komme an für sich halt aus einfachen Verhältnissen. Ich habe noch 3 kleine Geschwister. Das heißt, da war jetzt nicht so die Ultra-Kohle immer am Start. So. Und deswegen, wenn wir irgendein neues Item im Haushalt hatten, war ich derjenige, der sich halt die Anleitung von vorne bis hinten durchgelesen hat, weil ich so Angst hatte, dass wir irgendeine geile Funktion verpassen von diesem neuen Gerät, das wir im Haus haben. So, ja? Und als dann eben ein paar Tage später wieder der beste Freund von meinem Vater zu Besuch war, hatte er mich halt gefragt über die Kamera, weil er auch technisch sehr interessiert war, durch seinen Beruf auch. Und ich habe ihm die Kamera halt erklärt, wie die Funktion, weil ich hatte ja die Anleitung gelesen. So, ja? Und dann hat er mir gesagt, ey Simon, weißt du was? Du kannst Sachen richtig gut erklären, hat dir schon mal jemand gesagt. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt so, aber manchmal hat man so Erlebnisse von der Kindheit, die sind für denjenigen, der mit dir da spricht, voll banal, aber die brennen sich so ein. Du kannst dich danach noch Jahre später an diese Situation erinnern. So. Und das war so eine Situation. Und da wusste ich irgendwie, ah, ich kann auch was gut, weil jetzt meine Schulzeit, sage ich auch ganz ehrlich, die war richtig beschissen. Also ich habe eine Lese-Rechtschreibschwäche attestiert so. Ich hatte eine miese Lehrerin, die hat das nicht anerkannt. Die hat halt gesagt, es gibt keine Lese-Rechtschreibschwäche, es gibt keine Legastheniker, es gibt nur faule Kinder, die nicht lernen wollen, ja. Und das heißt, in der Schulzeit war das einfach so, gerade in der Grundschule wurde ich eigentlich eher niedergemacht, so, wenn so diese Nachschriften oder Diktate in der Schule waren, ja. Dann war das so, Simon, komm mal nach vorne und dann so, hey, wie viele Fehler hat denn Simon? Oh, er hat 50 Fehler, er hat eine 6 und alle haben so gelacht, so, ja.
Krass, und die Lehrerin hat das noch voll mitgemacht, so.
Ja, genau so. Krass. Und als Kind, so ich habe natürlich gar nicht verstanden, dass ich jetzt gerade vor der Klasse bloßgestellt werde. So, du bist halt so in der Situation gefangen, so, du merkst, es fühlt sich halt scheiße an, so. Dann erzählst du das halt zu Hause so deiner Mom, wenn die dich fragt, wie der Tag war, was heute so passiert. Und dann habe ich erst an der Reaktion meiner Mutter gemerkt, dass das was mit mir gemacht wurde, was nicht okay war. Naja, und dann hatte ich ja meine zweite Ausbildung als Kaufmann im Einzelhandel und da habe ich halt gemerkt, dass ich auch echt Spaß habe, Leuten Dinge zu verkaufen, sie zu beraten mit Computern. Das war ein Computerladen, da hat man so Computer noch diese Desktop-Tower so zusammengebaut. Ich habe diese Technik geliebt, aber ich habe es auch geliebt, den Leuten das zu erklären, zu fragen, was sind deine Bedürfnisse, was möchtest du mit dem Computer machen? Ich stelle dir jetzt was zusammen und wie viel darf es kosten? So, und ich hatte halt auch immer so ein Herz für die Leute, wenn die nicht viel Kohle hatten, habe ich immer überlegt, was können wir denen für das Budget, das sie haben, so das Beste geben. Und als ich später Flavio kennengelernt habe und er mir dann Marketing, Online-Marketing, hatte so eine Welt aufgemacht. Und jetzt wieder auf diesen Punkt zu kommen, sorry, dass ich so ausholen musste, da habe ich dann in die verschiedenen Bereiche reingeschnuppert. E-Mail-Marketing, Landing-Pages, Verkaufstexte, Copies, Suchmaschinenoptimierung und auch eben Facebook. Und was mir eben aufgefallen ist, dass mir von all diesen Bereichen, wo ich reinschnuppern durfte, es haben mir viele gefallen, Verkaufstexte schreiben hat mir auch gut gefallen, aber wegen meiner Lese-Rechtschreibschwäche ist das immer so nicht so nice, weil keiner will dann diesen Text immer noch korrigieren. Und da habe ich einfach gemerkt, hey, Facebook, das liegt mir, weil ich mich unglaublich gut in Leute hineinversetzen kann. Also damals, wo Facebook noch viel so organic war, habe ich mir immer Gedanken gemacht, um wie viel Uhr poste ich? Wo sind die Leute gerade? Wo sind die Fans von Flavio? Was machen die gerade? So, ja, okay, wir posten um 9.30 Uhr, da haben die Leute Pause so in der Schule. Die Kids gucken auf ihr Handy oder so. Keine Ahnung, whatever. Aber mir hat es einfach Spaß gemacht, weil ich immer das Gefühl hatte, ich kann mich gut in andere hineinversetzen. Ich bin ein empathischer Typ.
Ja, das merkt man. Das macht auch Sinn, wenn du sagst, du bist Kindergärtner. Oder das ist auch eine relativ wichtige Eigenschaft, dass man sich mit den Kindern auch wirklich beschäftigen kann.
In dieser Zeit, wo ich meine zweite Berufsausbildung gemacht habe als Kaufmann im Einzelhandel, da hat auch meine Fitness-Journey begonnen. Und ich habe dir das auch schon mal erzählt gehabt, aber in der Zeit habe ich auch noch nebenbei auf 400-Euro-Basis noch als Türsteher gearbeitet. Da habe ich nochmal so viel gelernt über Menschen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Dann merkst du auch, während man spricht, was da dazwischen noch passiert, diese nonverbale Kommunikation.
Absolut.
Etc. Ja, das ist natürlich auch wichtig. Also ich sehe da sehr viele Parallelen, weil ich bin ja auch in diesem Verkauf gewesen, hatte auch sehr viele Schwächen, nicht eine Leseschwäche, aber auch diese Glaubenssätze, die mir gedient haben in der Kindheit schon. Also du sagst jetzt, du kannst etwas gut erklären, hat dir damals, dein Vater war es, glaube ich.
Der
Kollege deines Vaters. Vater, ja. Das ist halt jetzt ein Glaubenssatz, der dir immer gedient hat in dem Moment. Das ist auch ein Glaubenssatz, aber ein guter. Und ich hatte auch immer schon das Gefühl, dass ich von meinen Eltern immer so diese Message gekriegt habe, hey, scheiß auf alle anderen, wenn die dir sagen, so, weißt du, also diese Selbstbestimmte, was ich ja heute auch versuche, meinen Leuten zu vermitteln. Das hatte ich schon früh drin, weil ich halt schon früh gemerkt habe, dass Leute nicht immer für dich sind und du eben auch deinen eigenen Weg gehen musst. Und trotzdem habe ich jetzt bei Facebook Marketing als jemand, der, also jetzt weiß ich natürlich in etwa, was du machst, aber wenn ich jetzt Facebook Marketing höre, dann stellt es mir immer die Haare auf, weil ich immer an diese Zahlen denke und an diese Listen und diese Statistiken. Also das wäre jetzt zum Beispiel etwas, wo ich überhaupt nicht stark bin. Machst du denn das auch selbst oder hast du dir jetzt da nochmal Leute gesucht? Also wie teilst du dir da die Arbeit vielleicht auf in deinem Team?
Ja, also ganz am Anfang habe ich natürlich alles selber gemacht, ist ja klar. Das Wissen, was ich mir in diesem Bereich ja autodidaktisch angeeignet habe, das war ja so nie verfügbar. Ja? Jetzt über die Jahre, also heute kann man sich viel reinziehen, aber selbst heute strugglen ja viele, die das lernen möchten, die das gerne lernen würden. Und das ist nicht so einfach. Und damals habe ich alles selber gemacht und es ist auch hier in der Firma, die Leute, die hier arbeiten, sind halt eigentlich zum großen Teil von mir ausgebildet. Die haben alle meine Philosophie übernommen. Ich stelle an für sich lieber Leute ein, die noch nichts wissen in dem Bereich, weil ich oft festgestellt habe, dass die Leute, die etwas wissen, Wissen haben, das ich nicht unterschreiben kann, die das nicht meiner Philosophie von dem Facebook-Algorithmus entspricht. Und deswegen baue ich mir die Leute an für sich lieber selber auf, so wie ich denke, dass alles funktioniert. Weil ich sage jetzt mal so, ich bin ja die Agentur ist zwar die Company, aber das ist halt irgendwo meine. Also ich habe sie ja noch mitgegründet mit Patrick, meinem Co-Founder. Aber ich möchte halt, dass die Kunden von uns müssen halt auch meine Media Buyer akzeptieren. Und ich möchte halt auch, dass sie das tun. Und wenn ich den Leuten sage, die sind alle ausgebildet und ich muss ja auch meinen Media Buyer einen Stempel geben. So.
Ja, du legst deine Hand für sie ins Feuer.
Genau, das heißt, ich muss sie approven. So. Und deswegen gucke ich halt extrem darauf, dass sie auch ja das können, was ich für wichtig halte. Ja. In dem Sinne, ja.
Das heißt, Media Buyer sind die Leute, die dann diese Werbebudgets verwalten für genau. die Kunden.
Das sind die, die ganzen Kampagnen hochladen, die alles abchecken in dem Bereich, richtig, genau.
Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen rauszoomen in die aktuelle Online-Marketing-Welt, dann werden wir ja feststellen, dass es aktuell sehr viele Marktschreier gibt, die sagen, hey, ich baue dir dein Business auf oder das kannst du selbst. Und du sagst jetzt aber auf der einen Seite, dass du für gewisse Kunden in deinem Portfolio einen eigenen Media Buyer hast. Und das war auch etwas, was ich am bitteren Leib oder am eigenen Leib jetzt selbst feststellen musste. Facebook-Marketing, das ist nicht einfach mal so ein Nebending so. Das macht jetzt nicht einfach noch der Typ, der noch 10 andere Sachen macht, sondern dafür musst du eigentlich schon jemanden haben, der den ganzen Tag sich mit dem Thema beschäftigt und da wirklich auch alles im Auge hat. Deswegen, vielleicht kannst du da nochmal so deine Perspektive drauf werfen. Was macht es denn eigentlich aus, erfolgreicher Media Buyer oder eben auch erfolgreich in diesem Performance-Marketing zu sein?
Ja, also ich denke, es ist einfach, die Leute nehmen teilweise die Themen so ein bisschen zu krass auf die leichte Schulter, denken halt, yo, ich mache jetzt irgendwie Facebook-Werbung, ich habe das hier vom Kumpel gehört, bei dem geht das mega ab oder yo, der Online-Shop macht mega die Sales, die machen mit Facebook richtig viele Sales, ich mache das jetzt auch, ja. Das ist so einer meiner Hasssätze, ich mache das jetzt auch. Das ist einfach so ein Disrespect, einfach weil die Leute denken, alles wäre heutzutage zu einfach. Manche Leute fragen mich auch so, ja, kann ich das nicht einfach alles selber mit ein paar YouTube-Videos lernen, so. Und ja, Alter, man kann sau viel mit YouTube-Videos lernen, so, ja. Irgendwie irgendwelche Techniken für Dart spielen oder was weiß ich, ja, da gucke ich auch mal rein. Wäre genauso, wenn du sagen willst, ich will jetzt irgendwie Kfz-Mechatroniker werden und guck mir ein paar YouTube-Videos an, so. Wenn du einfach diese kompletten Motor verstehen willst, von vorne bis hinten, dann musst du irgendwie ein Studium absolvieren, du musst eine Lehre absolvieren. Geht nicht mehr von heute auf morgen, die Zeiten sind vorbei, ja. Vielleicht hier, als der erste Motor rauskam, da ging das vielleicht noch ein bisschen einfacher, das zu lernen. Ja, aber jetzt nicht mehr. Es wird ja immer komplexer einfach. Und ich denke, es ist halt wichtig, dass man zum einen versteht, dass an für sich Facebook und Instagram Performance Marketing an für sich ja auch nur sozusagen, da ist man nur der Letzte in der Nahrungskette. Das ist, let's face it, das ist eigentlich nur qualifizierter Traffic, den du generierst. Das ist einfach nur qualifizierter Traffic. Und wenn du den auf den Haufen Scheiß schickst, dann passiert da auch nichts. Ganz einfach. Und das ist, glaube ich, was die ganzen Leute vergessen, dass es noch mehr gibt. Es ist nicht immer dieses eine Lösung, dieser eine goldene Gral. Oh, ich habe jetzt diese eine Sache. Das geht so nicht. Die Leute merken, wenn du lieblos bist.
War das vielleicht früher mal so? Weil ich kann mich erinnern, da gab es diese Goldgräberzeit. Das war so 2015. Da kam der erste Kollege aus den Staaten zu mir. Ich weiß nicht, ob du Dollar Beer Club kennst. Ich sage jetzt nicht, die waren ultra, ultra professionell, aber die waren definitiv auch keine Haufen Scheiße.
Ja.
Und die haben mir halt so gesagt, hey, wir stecken hier gerade für jeden Euro, den wir reinstecken, kriegen wir 3 oder 4 zurück. Da habe ich dann auch so diese FOMO zum ersten Mal in mir gespürt, so scheiße, mache ich was falsch, weil ich habe damals halt noch so Influencer-Marketing gemacht, Content-Marketing und dann plötzlich haben so die ersten in unserem Markt angefangen mit Facebook-Anzeigen und ich habe dann so gesehen, wie das läuft und weil ich halt so ein Typ bin, der nichts, was er nicht 100% versteht, nicht wirklich startet, habe ich dann halt einfach sehr lange auch mich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, geguckt, wer macht da was und habe dann irgendwann gemerkt, scheiße, da geht schon was, aber das ist ja mittlerweile auch nicht mehr so einfach. Also jetzt gibt es ja so viele Leute auf dem Markt, das ist ja viel kompetitiver. Vielleicht kannst du nochmal erklären, wie so die Timeline in den letzten paar Jahren gewesen ist und wo wir uns vielleicht heute befinden. Also sind wir, wenn man es jetzt mal auf den Stock Market betrachten würde, sind wir jetzt eigentlich so auf dem Peak oder sind wir eigentlich noch ganz am Anfang? Weil Gary Vaynerchuk jetzt zum Beispiel, um ihn zu zitieren, sagt, hat immer noch so, hey, Facebook Marketing ist super cheap. Wer das nicht macht, ist einfach blöd, weil du kriegst einfach immer noch so viel perfekten Content, also wenn du ihn eben natürlich richtig targetierst.
Ja, ja. Ja, also ich würde sagen, früher, als das angefangen habe, da hat man einfach noch sehr viele günstige Preise bekommen. Später war halt so die, also so 2013, 2014 war halt so die Zeit, so Laser-Targeting war da so ein Buzzword in der Szene, wo man so gesagt hat, ja, man versucht sogar noch irgendwie auf die Haarfarbe zu targetieren, ja, und so möglichst kleinteilig wie möglich das Ganze zu machen. Das hat sich geändert, ja. Früher konnte man einfach sehr, sehr einfach Facebook-Werbung schalten. Und da sind auch viele Firmen, die dadurch groß geworden sind, Uhrenmarken etc., man kennt sie. Ja, aber die sind halt alle, haben die so 2015 so einen Wake-up-Call im Prinzip bekommen. Und da war ich auch in einigen Companies drin zur Beratung, wo halt dann irgendwie der Gründer und Geschäftsführer der Company gesagt hat, ja, ich habe das immer selber gemacht, das ging immer mega ab. Und jetzt, hier, guck dir den Haufen voller Scherben an, ist alles voll teuer, alles voll scheiße. Und du guckst es dir halt an und es ist halt relativ schwierig gewesen, dem Geschäftsführer zu erzählen, dass die Werbung, die er damals gemacht hat, eigentlich auch schon scheiße war und dass er einfach nur ein bisschen Glück hatte und er halt jetzt einiges ändern muss und die Zeiten sich geändert haben. Und viele waren dafür nicht bereit für diese Veränderung und haben halt gedacht, nee, Mann, ich habe das doch schon einmal gemastert, dieses Thema. Und es sind halt viele nicht am Ball geblieben, die sind nicht mitgewachsen, die haben sich nicht mitentwickelt.
Nicht angepasst auch.
Ja, sie haben sich einfach ausgeruht und sie haben sich einfach nie die Mühe gemacht, den Algorithmus zu verstehen. Und das ist ja auch nicht schlimm, aber dann braucht man sich halt nicht wundern, wenn das halt irgendwie einem davon schwimmt. So.
Ja. Ja, ich kann das bestätigen. Also das war sehr ähnlich auch im Influencer-Markt. Also da habe ich 2013 mein erstes Fitnessprogramm gelauncht mit der wahrscheinlich schrecklichsten Landingpage. Also die würde wahrscheinlich heute nicht ein Sale konvertieren, aber das hat halt damals krass eingeschlagen. So. Jeder wollte das Fitnessprogramm, weil es einfach eins der ersten war, weil es auch in meinen Augen bis heute eins der einzigen legitsten war. Also es war wirklich legit. Aber das hat sich jetzt verändert. Also wenn du heute nicht saubere Landingpages baust, wenn du heute nicht sauber auch mit einem geilen Camcorder, mit einem geilen Mic deine Videos aufnimmst, dann guckt dich halt niemand mehr.
Ja.
Also ich habe auch gestern gerade wieder so von einem Kollegen so ein 90-minütiges Video zugeschickt gekriegt, der hat gesagt, das ist der krasseste Content, wenn du dich für die Wirtschaft interessierst, was gerade passiert. Das war auch ein Podcast, so ein Gespräch zwischen zwei Leuten und die haben das wahrscheinlich mit einem Toaster aufgenommen oder so. Ich musste es wegklicken. So, trotzdem, dass der Content geil war, du willst dir die Scheiße nicht mehr geben. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was ich bei dir sehe, wenn ich jetzt so auch in deine, also wir sitzen jetzt gerade hier in dieser Agentur, ich habe auch schon ein paar von deinen Sachen gesehen, du machst jetzt auch mittlerweile selbst Ads, das ist halt high quality shit und da mal die Frage, ist das wirklich so wichtig, diese Ästhetik, diese Professionalität, weil es gibt ja auch ganz viele so shady Marketer, die es irgendwie auch geschafft haben, richtig groß zu werden und sich in dir jetzt auch immer noch über Wasser halten mit ihren relativ, sage ich jetzt mal, einfachen Seiten und diesen Texten, wo man als Normalsterblicher jetzt sagen würde, wie fällt da überhaupt jemand drauf ein? Aber irgendwie fallen Leute immer noch drauf rein. Wie siehst du das ganze Thema und wie grenzt du dich vor allem auch ab von dieser Schiene? Weil das ist schon für mich ein krasser Gap zwischen dir und Online-Marketing, wie es für viele halt auch immer noch im Verruf ist.
Ich kann das verstehen. Ich empfinde auch, wenn mich jemand als Online-Marketer bezeichnet, empfinde ich das auch als Beleidigung, sag ich dir ganz ehrlich. Finde ich überhaupt nicht gut so. Um vielleicht mal die Fragen abzuarbeiten. Ja, es gibt noch Leute, die mit beschissenen Seiten und beschissener Werbung irgendwie Umsatz generieren. Ja, da sage ich halt dazu, schön, freut mich für dich, Glück, aber ich orientiere mich ja nicht an den Leuten, die es schlecht machen und Glück haben. Ja, und für mich ist einfach immer, also was für mich extrem wichtig ist, ich habe mir mit der Agentur einen richtig soliden Ruf aufzubauen, dass die Reputation war für mich sehr, sehr wichtig und das ist auch der Grund, warum auch viele große Companies mit uns zusammengearbeitet haben und zusammenarbeiten und auf uns vertrauen. Ja, das ist ein Grund, weil ich immer auf die Außendarstellung geachtet habe. Zum anderen habe ich auch manchmal das Gefühl, dass, ich sage jetzt mal, unsere Agentur ist jetzt nicht die Standardagentur, die ist ein bisschen frecher als, sage ich mal, die klassische Agentur. Ich habe nie in einer Agentur gearbeitet, ich weiß also nicht, wie es ist. Ich weiß halt nur, wie es hier ist und hier ist es ein bisschen lockerer. Ja, hier gibt es Schilder, hier Ed fucking Baker als ein Beispiel. So, die meisten Agenturen würden sich nie trauen, irgendwie mal so fuck auf irgendeinen Banner zu schreiben oder so, ja. Und da bin halt einfach noch ich mit dabei, ich als Charakter, ja. Und ich glaube, teilweise wollen die Leute einfach so ein bisschen den Freak auch haben. Die checken halt, dass ich ein Nerd bin eigentlich. Und die wollen halt mit einem Nerd zusammenarbeiten. Und sie checken halt auch, dass es irgendwie Inhaber geführt ist. So der Typ, der so diese Ultra-Passion hat, der führt diese Firma noch, ja. Und ich glaube, wenn ich das nicht mehr machen würde, wird es auch nicht mehr so krass funktionieren vielleicht, ja. Und ja, zu diesen ganzen anderen Leuten, die da so am Markt sind, ja, also ich sag halt immer Respekt für das, was sie aufgebaut haben, weil auch wenn es scheiße ist, gibt es einige, die große Dinge aufgebaut haben. Auch wenn ich nicht mehr in den Spiegel gucken könnte, würde mir eine von diesen Firmen gehören, ja. Sage ich halt trotzdem Respekt, er hat was geleistet, ja. Ob ich das mag oder nicht, ist ja erstmal scheißegal. Und die andere Sache ist einfach, und das auch, wie ich versuche, mich abzuheben. Ich schaue mir halt seit Jahren diese Szene an, ich schaue mir seit Jahren Werbung an, ich studiere das, ich denke darüber nach. Und für mich stellt sich immer eine Frage, ich gucke mir Sachen an, die ich gut finde, und dann überlege ich mir, okay, und wie kann ich das, was ich persönlich gut finde, wie kann ich das noch 10-mal geiler machen? Und das ist immer mein Anspruch, dass ich mir überlege, das, was ich persönlich schon richtig geil finde, das will ich noch viel, viel geiler machen. Ich überlege mir nur, wie mache ich das noch geiler einfach?
Ja.
So, und deswegen bin ich sehr pingelig und mein Geschäftspartner auch, dass wir sagen, das, was wir raushaben, muss sich abheben von den anderen. Wir müssen anders sein. Und deswegen wird auch keine Video-Ad hochgeladen mit scheiß Qualität oder sowas.
Ja, ein guter Punkt. Also ich höre immer wieder in diesen Podcasts bei Leuten, die High-Performer sind, so diese zwei Sachen raus. Also erstens mal so dieses Individualbedürfnis, einfach so anders zu sein, anders zu machen. Das merkt man auch bei dir, das bestätige ich hier auch. Also das ist auch einer der Gründe, wieso ich mit dir so resoniere und ich auch vorhabe, irgendwann auch dein Kunde zu werden, wenn ich dann auch mal an dem Punkt bin, wo das Ganze auch, sag ich jetzt mal, perfekt ausgerichtet dafür ist. Das ist einfach, weil ich sehe, dass du hast diesen Anspruch an dich selbst erstmal und dadurch hast du ihn natürlich auch an deine Mitarbeiter, dadurch hast du ihn auch an deine Produkte. Du bist jetzt hier nicht im Anzug und all deine Mitarbeiter, die müssen sich jetzt nicht irgendwie hier krass verkaufen und das ist halt einfach schon mal so dieses Gefühl, so hier entspannt reinzukommen und einfach auch ein gutes Gefühl zu haben, da zu spielen, PlayStation, Nintendo Wii ist alles im Start hier. Das ist schon mal richtig nice. Und das Zweite, was ich auch immer wieder heraushöre, ist, dass Leute, die wirklich am Start sind, die es weit geschafft haben, sich nie sagen, was gibt's hier aktuell und was kann ich jetzt hier vielleicht anders machen oder wie kann ich es auf mich anpassen, sondern das sind Leute, die sagen, okay, das ist der Status quo und den holen wir jetzt zehnmal geiler wieder raus. Also das ist auch das, was ich mir mit dem Podcast gesagt habe. Also was gibt's so für Podcasts im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und was kann ich machen, um einfach 10-mal geilere Gespräche zu führen, nicht so diesen 0815, wie erreichst du deine Ziele und erzähl mal ein bisschen von deiner Leidenschaft, so dieses typische 0815-Gelaber. Und das ist halt auch das, was die Leute heutzutage ja feiern. Es ist ja nicht nur dieses Produkt, sondern auch das Authentische dahinter. Und das merkt man halt bei dir auch, bei AdBaker.
Ja, also ich hätte dir auch nicht zugesagt, sage ich dir ganz ehrlich, für den Podcast. Ich werde eigentlich relativ häufig gefragt, ob ich in den Podcast komme und ich glaube, ich war schon über 1,5 Jahre in keinem Podcast mehr, weil auch das mich extrem langweilt, sage ich dir ganz ehrlich. Und ich habe einfach keinen Bock, langweilige Sachen zu machen. So, ja. Und wie du schon sagst, so diese Fragen, so, fang jetzt nicht davon an, aber wir kennen sie alle so. Was würdest du dem Simon vor 5 Jahren sagen? Was würdest du deinem Kind sagen und so weiter? Und so. Das sind zwar interessante Fragen, aber die sind halt auch übertrieben ausgelutscht. So. Das hat schon jemand anders durchgearbeitet. Und da sind halt einfach so ganz normale, ehrliche Gespräche und nicht mit, ich habe meinen Podcast durchgeskriptet, jetzt von vorne bis hinten. So. Das fällt einfach auf so. Glaube ich.
Ja, Mann. Ja, und dieses Authentische ist auf jeden Fall bei mir in meinem Markt, im Influencer-Marketing, im Content-Marketing auf jeden Fall zu einem Asset geworden. Aber wie siehst du denn das jetzt bei dir? Also du hast ja sicher auch große Kunden, die nicht nur mit Authentizität punkten können. Was sind denn so die Eigenschaften für eine krasse Ad, für eine geile Kampagne, neben der Qualität jetzt? Was sind so die Sachen, auf die du selbst Wert legst, wenn du mit einem Kunden was ausarbeitest?
Also ich denke, es ist halt wichtig, dass man einen kompletten Prozess sozusagen abbildet und nicht nur sozusagen sich überlegt, wie kriege ich halt den schnellen Fix so. Das bedeutet irgendwie im Klartext, wenn du eine Freundin suchst oder wenn du eine Frau suchst, ja besser, wenn du eine Frau suchst, dann gehe ich jetzt auch nicht hier irgendwie an die Bushaltestelle und schaue mich um und sage, die sieht irgendwie ganz nett aus, sie sieht sympathisch aus und sage, jo moin, ich bin der Simon, hast du Bock zu heiraten so. Machst du ja nicht. Und für mich ist das eigentlich, was halt bei vielen Companies wichtig ist, ist, dass du einfach die Werbeanzeige muss im Prinzip wie so eine komplette Journey haben, den der User durchlaufen kann von hin, ich kenne diese Marke gar nicht, ich kenne diese Brand noch gar nicht, selbst wenn sie bekannt ist, ich werde damit herangeführt und am Ende merke ich es gar nicht, aber ich bin auf einmal begeistert von dieser Marke, von diesem Produkt und ich habe es gar nicht so wahrgenommen, als dass ich jetzt krass umworben wurde, sondern die Firma hat sich mir einfach ordentlich vorgestellt, wir sind so ein bisschen, wir haben so den ersten Tanz miteinander gemacht, wir haben so ein bisschen Händchen gehalten und jetzt bin ich auch bereit, irgendwie da mal was Festes, auf was Festes, was zu kaufen. Und das ist, glaube ich, das, was extrem wichtig ist und wo viele ihr Ziel verfehlen, weil sie einfach teilweise, und das kann man auch irgendwo ein bisschen verstehen, zu hart auf die Zahlen getrimmt sind. Klar, wir sind im Performance-Marketing, ja, wir wollen verkaufen, ja, aber wir können trotzdem nicht einfach mit dem Vorschlaghammer irgendwie hier direkt den Leuten einen reinballern. So, ja? Wir müssen einfach richtig verkaufen. Und das geht halt nur mit einem ordentlichen Prozess so.
Mhm. Mit richtig verkaufen meinst du eben nicht richtig den Leuten das Produkt reindrücken, eben so aufs erste Date direkt zu fragen, willst du mich heiraten? Das ist ja der Kauf am Ende des Tages, sondern würdest du das so wie Gary Vaynerchuk sagen, so dieses Jab, 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 Right Hook Prinzip?
Genau, kann man so sagen. Ich vergleiche das halt einfach gerne so mit dieser Beziehungsnummer, weil ich sag jetzt mal so, wenn du jetzt jemanden gut findest, dann gehst du natürlich erstmal hin. Und was machst du? Du stellst dich vor, du zeigst dich von deiner besten Seite, du möchtest alles zeigen, was du kannst, du möchtest der Frau oder dem Mann imponieren, du zeigst alle deine Skills, so, du zeigst, wie toll du bist. Und wenn man das mal umlegt, ja, du zeigst dein Produkt, du zeigst alle Funktionen von diesem Produkt, du zeigst die Qualität des Produktes. Und dann, wenn es ja gut läuft, dann ist jetzt in unserem Fall die Frau, ja, die Umworbene, die sagt, geiler Typ, gefällt mir, wie er tickt. Seine Werte gefallen mir, seine Skills gefallen mir, das, was er kann, wie er ist, das gefällt mir.
Ja, das ist gut, das ist eine gute Perspektive, weil das ist ja eigentlich so dieses fundamentale Marketing, was jetzt nicht nur auf Performance-Ebene passt, sondern das ist halt einfach so, werden Kaufentscheidungen getroffen.
Ja, und ich glaube halt, bei vielen Produkten ist es einfach so, sie würden nicht performen, wenn ich davor das Tänzchen nicht aufführen würde. Das heißt, das gehört für mich zum Performance-Marketing dazu. Wenn ich langfristig einen geilen Funnel aufgebaut habe und ich am Ende weiß, dass der funktioniert, dann drehe ich vorne auf und hinten kommen die Sales raus. Dann bin ich wieder im Performance-Marketing, nur mit dem kleinen Unterschied, dass ich auch gleichzeitig eine Marke aufbaue und Leute mich lieben. Das ist das Ding.
Und was würdest du jetzt sagen, so ein typischer Claim von gewissen Leuten, du brauchst keine Marke, um zu verkaufen, du musst nicht mal eine Webseite haben, du kannst einfach nur Problem XYZ lösen, du musst eine geile Offer haben, bau dir eine kleine Seite mit ClickFunnels, that's it. Wie würdest du da argumentieren? Klappt das denn nur für eine gewisse Gruppe von Leuten oder ist es eben dieser schnelle Fick, von dem du erzählst, dass es einfach kurz mal funktionieren kann und dann ist es durch? Weil das Produkt ist ja auch noch entscheidend. Also ein gutes Beispiel für mich ist zum Beispiel Sam Owens. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Mhm. Ich finde, der Typ, der ist so ein Engineer. Das ist ein smarter Typ. Der macht geilen Shit. Mhm. Also ich feiere seinen Content. Und trotzdem ist so 20-30% seines Marketings immer noch sehr shady. Und gewisse Leute haben sogar bei mir gesagt, dass ich damals Scienstatics gelauncht habe. So, hey Misha, geiles Produkt, aber dein Marketing ist einfach schon so ein bisschen on the top, so wie du es halt formulierst. Weißt du, ich meine, so ist ein gutes Produkt das Wichtigste? Oder würdest du sagen, nein, Mann, bau dir lieber eine Brand auf, die seriös ist, weil dann, weißt du, wie ich meine? So,
ja, voll.
Machen das Balance.
Ja, also ich sag mal so, zu dem Thema, was ja jetzt so viel angepriesen wird, so ja, in 6 Wochen dein eigenes Bla, in hier und da und du bist jetzt gleich ganz reich und ich zeig dir, wie du automatisiert irgendwelchen Kunden gewinnst und bla. Das ist jetzt mal so eine Sache, wo ich sage, glaube ich halt nicht, dass es funktioniert, ne? Wer sein Haus auf Sand baut, der ist eh weg bei der nächsten Flut, so. Und deswegen bin ich eigentlich immer dafür, dass man ein grundsolides Fundament hat. Wenn man jetzt aber mal sagt, ja gut, irgendwie muss man ja mal anfangen. Ja, ich hatte ja an für sich dasselbe Problem. Als ich angefangen habe, wusste ich für mich persönlich, ich weiß, von was ich rede. Ich weiß, wie Facebook Advertising funktioniert. Ich habe meine Erfahrungen da gemacht. Ich weiß es. Aber noch keine große Firma hat mich beauftragt. Ich habe noch keine irgendwie Referenzen. Ja, es ist ja irgendwie so, ja, wo fängt man an? Irgendwie muss man ja anfangen so. Und was ich halt damals gemacht habe, ist, ich habe gesagt, gut, ich setze auf meine Reputation. Ich schaue, wer gibt mir eine Bühne. Ich habe gesagt, ja, jeder, der mich auf die Bühne lässt, ich gehe da hin. Und dann ziehe ich da oben richtig einen ab. Ich lasse die übelste Freakshow machen. Und mein Ziel war einfach nur, dass die Leute, wenn ich von der Bühne gehe, gesagt haben, der ist ein Freak in Facebook. Das war das Einzige. Die mussten nur danach denken, das ist ein Freak in Facebook. Und es war mir auch nie zu schade, heftige Infos rauszuhauen. Manche Leute haben mich danach angesprochen und haben gesagt, hey, ganz ehrlich, was du heute da gesagt hast, da hätten manche eine Mastermind draus gemacht oder sowas. Ja, oder so. Allein dieser eine Tipp ist brutal. So. Und ich habe mir immer gedacht, ey, ich habe immer die Freiheit, alles zu sagen, alles zu erklären und den Leuten Tipps zu geben. Die Leute, die diese Tipps sofort umsetzen können, die sind schon super weit. Die hätten es auch sowieso ohne mich geschafft. Und die anderen Leute, die meine Tipps hören und sie nicht umsetzen können, die brauchen mich ja immer noch. Weil nur weil ich dir jetzt irgendwie erkläre, wie etwas funktioniert, heißt das ja noch nicht, dass du es auch sofort selber umsetzen kannst.
Genau.
Das ist halt der Unterschied.
Und das ist, glaube ich, das, was viele Leute nicht verstehen, auch heute so mit Gratisinformationen. Gratisinformationen, es gibt eigentlich würde ich mal sagen, 97% der Sachen irgendwo da draußen schon for free.
Ja.
Aber diese letzten 3%, dafür bezahlst du am Ende des Tages. Für diese individuelle Standortbestimmung und da geht es jetzt hin und natürlich dann auch eben diesen Weg, weil das ist ja das Schwere, diesen Weg, den du gegangen bist.
Und das war sozusagen das Ding, wo ich ja gesagt habe, gut, da muss ich es jetzt halt den Leuten individuell beweisen, dass ich was drauf habe und dann, fängt es ja an, dass Leute anfangen, einem zu vertrauen. So, ja, aber jetzt muss man auch nochmal die Kehrseite sehen. Es gibt ja genügend Leute im Internet, die nichts vorzuweisen haben, die einfach nur irgendein Skript von irgendjemand anders vorarbeiten, die irgendeine Landingpage von irgendjemand kopieren und sich dann für einen Tag so ein Hotelzimmer mieten und irgend so eine räudige Werbeanzeige drehen, ja, oder noch am besten in ihrem Kinderzimmer, ja, mit ihren IKEA- und Poco-Möbeln, ne? No front gegen IKEA- und Poco-Möbel, aber weiß Bescheid so, ja, wo du dir halt denkst so, ey, sie machen im Video den heftigsten Flex, sie tun so, als wären sie die krassesten Unternehmer, heftigsten Berater und Coaches und sitzen aber so in ihrem Kinderzimmer so, ja, und wo du dir denkst, das ist nicht authentisch, ich glaub dir kein Wort von dem, was du halt erzählst, aber trotzdem bekommen diese Leute Kunden und dazu kann ich halt einfach nur sagen, hey, es gibt dieses Sprichwort, jeden Tag steht ein Dummer auf, ja, und ich sag nicht, dass irgendjemand dumm ist, aber Leute können oft nicht unterscheiden, gerade wenn sie in einer neuen Branche sind, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel bei mir überlege, ich persönlich würde mich nicht trauen, alleine ein gebrauchtes Fahrzeug zu kaufen, weil ich mich nicht in der Lage fühle, entscheiden zu können, ob der Typ, der Autohändler, mich gerade abziehen will oder nicht, weil ich kein Pro bin. Und ich glaube, genauso passiert das auch online, dass Leute bei anderen Leuten kaufen, die es nicht drauf haben, aber die Leute halt einfach denken, das wäre ein gutes Angebot, das wäre ein faires Angebot, aber eigentlich ist der andere Typ dieser Autohändler, der die anderen abzieht, die Unwissenden, ja, der irgendwie weiß, okay, der hat keinen Plan von Autos, aber ja, passt schon so, weißt du, so und so vergleiche ich das so ein bisschen.
Also würdest du sagen, das ist jetzt eine interessante Frage, also ich hätte dich jetzt eh gefragt, wie kann man denn diese Leute so ein bisschen unterscheiden oder wie merkt jetzt ein Laie, da kann man sagen, hey, eben, schau auf die IKEA-Möbel im Hintergrund oder, oder einfach auch schon nur über die Tatsache, wie sie es vermitteln oder man kann einfach auch sagen, hey, schau mal, wie ich damals, ich musste auch zuerst mal mit einer richtig schlechten Agentur zusammenarbeiten, ich habe sehr viel Geld auf der Strecke gelassen, weil ich mit den falschen Leuten gearbeitet habe, aber jetzt nochmal in Bezug auf diese Marketer, also glaubst du, die sind bewusst Scammer? Also glaubst du, die sagen jetzt so, ich weiß es eigentlich nicht, aber ich tue jetzt einfach so, als wüsste ich's. Oder sind die einfach so Dunning-Krüger? Also im Sinne von, sie wissen selbst nicht, wie wenig sie eigentlich wissen und glauben eigentlich, sie könnten es. Das ist ja so ein bisschen das Ding, was ich mir immer frage. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es so viele Leute auf Facebook gibt, die diese Ads machen und ich schwör's dir, wenn ich jetzt durch mein Facebook-Feed scrolle, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich kriege wirklich nur noch automatisierte Werbeanzeige, ich baue dir deinen Shop auf. Also all diese Sachen. Und ich frage mich dann so, glaubst du dir gerade selbst oder bist du einfach so ein Typ, der sagt, hey, ich muss einfach jetzt Kohle machen, weil ich check's halt nicht mehr. Es ist super schwer für mich einzuschätzen, was bei denen abgeht.
Also ich würde mal behaupten, dass es einen kleinen Prozentsatz von denen gibt, die genau wissen, dass sie die Leute scammen, denen alles egal ist. Die wollen nur Kohle, die haben nur Dollarzeichen in den Augen, ja, Geld frisst Hirn. Und dann glaube ich, dass es ganz viele gibt, die haben auch so den Riesentraum, erfolgreich zu werden. Die wollen das unbedingt, die wollen so heftig und die reden sich dann durch ihr falsches und komisches Self-Development, ein falsches Selbstbewusstsein ein in Bereichen, wo sie eigentlich keinen Plan haben. Ich unterstelle ehrlich gesagt den meisten keine böse Absicht, sage ich dir ganz ehrlich, unterstelle ich denen nicht. Die denken, dass sie es können, können sie aber nicht. Ich sag mal so, als ich damals noch so richtig viel Kraftsport gemacht habe und halt Bodybuilding, je mehr du ja Kraftsport machst, umso mehr wirst du ja kritischer mit dir selbst. Das heißt, ganz viele Leute würden jetzt halt so zu dir sagen, Mischa, Alter, der hat so einen riesigen Bizeps. Andere, die den Sport nicht machen, würden sagen, das ist zu viel, das sieht schon eklig aus. Ja? Dann gibt es andere Bodybuilder, die auf demselben Level sind wie du, die sagen so, korrekt. Ja, dann kannst du das Kompliment wahrscheinlich auch annehmen, weil du sagst so, ja, der ist auf einer Stufe. Wenn dir aber jemand sagt, der keinen Plan hat, so, ey, geiler Bizeps, denkst du dir so, ist mir gar nichts wert, was du jetzt sagst, weil du hast halt keinen Plan so.
Ja, ich weiß, was du meinst, ja.
Und ein Beispiel, ich hatte mal früher, da habe ich eben dann Fitness gemacht und ich war schon ganz gut dabei, war ja am Diät machen und in Shape gehen, man ist ja so selbstkritisch. Und dann hatte ich einen Mitbewohner, so neun, nur für so 3 Monate, so ein kleiner Jungspund, 18 Jahre. Und der war halt so, der hat so in seinem Zimmer 10 Liegestütze gemacht und kam halt dann in den Flur, oben ohne, um mir halt seine Brust zu präsentieren und meinte halt, boah, guck dir an, Alter, guck dir diese Brust an, so, ne? Und das ist für mich so glaube ich, dass sie auch manchmal sind. So. Die machen irgendwie so 10-mal irgendeine Übung, denken, sie haben das Game jetzt durchgespielt. Und dem hätte ich auch zugetraut, dass er in dem Moment gesagt hätte, ich bin Fitnesscoach, Alter, ich zeige jedem, wie man so eine heftige Brust bekommt, wie ich gerade sie habe. Ja. So. Und das ist, glaube ich, so das Ding, wo du halt dir denkst, so, Bro, du siehst aus wie das übelste Chicken, ja. Du hast die heftigste Hühnerbrust, sowas habe ich im Leben noch nicht gesehen.
Ja, ja, Mann. Schon, ne? Ich sehe es genau wie du. Es ist wirklich so dieses, man weiß halt selbst nicht, was man nicht weiß, und ich habe auch darüber schon mal ein Video auf YouTube gemacht, wo ich das Dunning-Krüger-Syndrom genau erklärt habe, dass es diesen Mount Stupid gibt, den man erreicht, wenn man ein halbes Buch durchgelesen hat oder 2 Blinks, und man denkt, man checkt jetzt, oder Tony Robbins Power-Prinzip Kapitel 3, so, boah, fuck und so, ich bin jetzt Life-Coach. Und erst wenn man dann anfängt, sich mehr und mehr damit zu beschäftigen, wird man selbstkritisch und merkt, dass man eigentlich eher im Valley of Despair landet irgendwann. Aber bei dir jetzt nochmal, Flavio, kann man sagen, war so dein erster richtiger Mentor, kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen.
Und dann hast du bei ihm so die Chance gekriegt, dich sozusagen ein bisschen auszuleben. Und das Ding ist ja, sagen wir jetzt mal, du bist ein Chirurg. Und du machst jetzt deine Ausbildung und schneidest da ab und zu mal ein paar Leichen auf und jetzt bist du frisch gebackener Chirurg, hast die Prüfung bestanden und jetzt kommt so der erste lebendige Mensch, den du aufschneiden musst.
Ja.
Obwohl du eigentlich alles weißt, ist ja das ein richtig verschissenes Gefühl.
Ja, bestimmt.
Und jetzt ist die Frage, hast du einfach dir selbst damals noch einen Mentor geholt oder warst du einfach so deep drin? Für jemanden, der jetzt wirklich sagt, hey, ich möchte in diesem Thema richtig krass werden, wo holt man sich die Infos? Weil es ist ja so schwer, in diesem Dschungel noch durchzusehen. Vor allem mit Facebook und einem Algorithmus, der sich gefühlt für mich alle 3 Monate ändert, hatte ich jetzt gesagt.
Ja, also zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich sozusagen das erste Mal an so einer richtigen Leiche, einem richtigen Menschen gearbeitet habe, so, ja.
Richtige Leiche.
Andersrum. Ja, ich hatte schon Schiss, also ich hatte davor schon ein paar Kampagnen gemacht, aber eben mit kleinen Budgets. Und für mich ist jetzt mal in dem Vergleich der Zeitpunkt, wo ich mal ein richtiges Budget bekommen habe von der Company, die mir richtig wirklich damit auch ihr Vertrauen gegenübergebracht hat. Ich habe da noch mit einem Buddy gesprochen. Ich habe dem gesagt, du pass auf, ich würde jetzt das und das machen. Siehst du das genau wie ich? Und er meinte, yo, sehe ich genau wie du. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, let's go. Ich muss sagen, ich war selbstsicher. Ich war wirklich selbstsicher, weil ich wusste, dass ich mir selber nichts vormache. Ich wusste das halt. Ja, ich wusste, dass das, was ich weiß, auch legit ist. Und ich habe mich dann nicht in die Firma verkauft, ohne dass ich was weiß oder so. Ja, ich habe nicht so getan, als wäre ich das. Deswegen hatte ich Respekt. Ja, aber ich hatte jetzt nicht mega Schiss, weil ich habe schon darauf vertraut, auf mein Wissen. So. Ich habe natürlich gehofft, dass die Kampagne fliegt so und dass alles nice war. So. Und ja, Gott sei Dank, die ist auch richtig abgegangen, die ist richtig geflogen. So. Das war eine feine Sache. Ja, aber man muss halt irgendwann, muss man halt durchziehen. Ne?
Und was war so deine Inspiration damals? Waren so die Leute, an denen du dich orientiert hast? Gab es da mal jemanden, wo du gesagt hast, boah, der hat krasse Ads geschalten oder der ist 10 Level weiter und da will ich irgendwann mal hin? Oder warst du da eher so drauf fokussiert, einfach dein eigenes Ding zu machen?
Boah, müsste mal überlegen. Ich glaube, mir fallen ehrlich gesagt wahrscheinlich fast niemand ein. Also ich möchte jetzt nicht arrogant klingen, aber ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, ein relativ schlechter Fan, weil ich von wenig Personen Fan bin. Ja, es gibt ganz, ganz wenige. Arnold Schwarzenegger bin ich Fan von so. Das finde ich so beeindruckend. Aber jetzt so in der Marketing-Szene, es gab immer so ein paar, die interessant waren, zu denen man aufgesehen hat, die spannend waren. Aber es war schon oft so, ich muss ehrlich sagen, und das sage ich jetzt wirklich auch, nicht, dass ihr mich falsch versteht, ja, aber von vielen Mitbewerbern haben mich die Ads unglaublich motiviert und mir auch noch mehr Power gegeben, weil ich immer mir gesagt habe, so beschissen wie die kriege ich es halt auch hin, ja. Das war immer so mein Ding, so auch als ich meinen ersten Kurs gemacht habe, als ich mal mich getraut habe, rauszugehen, mal das erste Video aufzunehmen. Ein Horror. Ich habe mich nicht getraut, vor der Kamera zu sagen, was ist, wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, was, wenn ich im Internet geroastet wird, was ist, wenn die mich alle fertig machen und sagen, ich laber Scheiße und so weiter, ja. Diese ganzen Zweifel und dann habe ich mir einfach immer die anderen angeguckt und ich dachte mir, ey, ganz ehrlich, so scheiße schaffe ich es auch,
ja. Okay, krass.
Das war das Ding so.
Ja, ich kann da auch mit dir resonieren, wenn es um das Thema Fan geht. Also ich bin auch ein sehr schlechter Fanboy, aber was ich immer gemocht habe, ist Eigenschaften von Menschen, einzelne Eigenschaften mit mir rauszupicken und die zu studieren. Also weißt du, das ist so, als Beispiel jetzt zum Beispiel im Marketing, den Seth Godin. Ich finde jetzt einfach, der Typ irgendwie, der hat es einfach immer so geil auf den Punkt gebracht. Der hat irgendwie nie so um die heißen Brei geredet, hat einem immer gesagt, was abgeht. Und natürlich, ganz viele Sachen von dem habe ich jetzt auch nicht so gefeiert. Ich würde mir auch nicht seine Live-Tipps holen oder seinen Blog jeden Tag lesen.
Ja.
Aber es gibt in jedem Bereich, wie zum Beispiel auch bei Arnold Schwarzenegger, sein Mindset, gibt es halt eine Sache, die man sich immer rauspicken kann. Bei Tim Ferriss zum Beispiel seine Neugier, seine unglaubliche Neugier, alles auszuprobieren. Und deswegen vielleicht auch hier nochmal, was hast du dir so vielleicht von verschiedenen Leuten rausgepickt für Eigenschaften, wo du gemerkt hast, boah krass, diese eine Eigenschaft, die hilft mir extrem in meinem Leben. Jetzt nicht mal nur auf die Ed Baker Company, sondern auch auf deinem Leben, wenn wir jetzt mal so ein bisschen mehr auf deine anderen Sachen gehen.
Ja, also wenn es jetzt noch so um Personen geht, ist es schon auf jeden Fall Arnold Schwarzenegger natürlich eine Person, die mich inspiriert hat, als ich so seine Biografie damals gelesen habe. Fand ich immer spannend, dass man immer das Gefühl hatte, man konnte so mitlesen, wenn er sich selber in die nächste Stufe entwickelt hat. Also er hatte schon immer viel erreicht, so er ist halt dann irgendwie nach München, dann hat er da sich die Community aufgebaut, hat erreicht, aber in diesem Buch ist immer dieser Punkt gewesen, wo man gemerkt hat, er hat sich manchmal kurz verloren, dann wieder aber reflektiert, so hey, Moment mal, ich will ja eigentlich woanders hin, was muss ich denn jetzt ändern? Aha, okay, dann radikal Cuts gemacht in seinem Leben, Platz gemacht und sich wieder die nächste Stufe so erarbeitet. So, das hat mich an diesem Buch sehr, sehr inspiriert. Das fand ich gut. Ansonsten sind es halt eigentlich immer so Sachen, ja, Sachen, die mich eigentlich inspirieren, sind einfach halt, wenn ich mag es, wenn Leute Werte haben und auch diese Werte so nach außen leben und ich denen das abkaufe, ja. Und deswegen habe ich auch wiederum in die andere Richtung heftige Abneigungen gegen manche Leute, obwohl ich eigentlich ein Menschenfreund bin und ich immer versuche, so ein offener Mensch zu sein, merke ich doch, dass mich oft Leute, die ich als unauthentisch empfinde, sehr, sehr triggern. Die machen mich manchmal sehr, sehr sauer. Ich mag so Dampfplauderer nicht.
Dampfplauderer, was heißt das?
Wo nur Dampf rauskommt, heißer Dampf, heiße Luft.
Okay, Dampfplauderer, ja, verstehe ich.
So, wo halt nichts dahinter ist, immer nur dummes Geschwätze halt. Und ich liebe einfach Freaks. Ich liebe Freaks in verschiedenen Bereichen.
Freaks, ja.
Wir haben vorhin noch, als der Podcast noch nicht lief, darüber gesprochen, so dass ich so ein Kaffeesommelier kennengelernt habe.
Ja.
So, wir mögen ja beide Kaffee. Und das war einfach toll für mich. So, ich habe ihm einfach Fragen gestellt. Wie siehst denn du das? Was ist, ja, das ist ja spannend. Was denkst du darüber? Was denkst du darüber? So, keine Ahnung. Ich sag jetzt zum Beispiel, du und ich, wir sind ja so, sag ich mal, so Team Filterkaffee oder Aeropress oder sowas, ja. Aber vor allem du, weil du viel unterwegs bist, du hast keine Siebträgermaschine, so, ja. Und vielen Leuten, denen man so einen feinen Filterkaffee braut, die sagen dann halt, boah, du musst dir mal einen Siebträger holen. Das ist es so. Der Siebträger, das ist es.
Ah.
Und die denken so, Filterkaffee ist so das Oma-Ding, so, ne?
Ja,
die denken, du bist lost mit Filterkaffee.
Ah.
Und dann habe ich diesen Kaffeesommelier gefragt und ich habe gesagt, hey, Michael heißt er. Ich sage, Michael, eine Sache, ne? Was sagst du dazu? Bitte. Ich habe mich bis jetzt immer enthalten. Ich habe das immer stehen lassen. Ich habe nicht gesagt, halt's Maul, Filterkaffee ist besser. Ich habe einfach nichts gesagt, weil ich es nicht besser wusste, habe ich mich entschlossen, die Klappe zu halten. Ich habe mir gesagt, Michael, was sagst du dazu? Was ist der Goldstandard?
Der heilige Gral.
Was? Ich wollte wissen, was das Beste ist. Ich wollte einfach nur wissen, was das Beste ist, weil das Beste möchte ich mir auch gönnen, ja? Was Kaffee angeht. So. Und dann sagt er einfach zu mir, er nimmt mir komplett eigentlich den Wind aus den Segeln und er sagt, Simon, das sind eigentlich zwei völlig unterschiedliche Produkte. Du kannst den Filterkaffee nicht vergleichen mit einem Siebträgerkaffee, weil er sagt halt, bei einem Siebträger holst du dir aus dem Kaffee in 20 Sekunden mit 9 Bar das, was möglich ist. Aber mit einem Filterkaffee kannst du Aromen rausholen, die kriegst du mit einem Siebträger gar nicht hin. Und er sagt zum Beispiel auch, wenn er neuen Kaffee probiert, dann nimmt er immer erstmal nur die Filtervariante. Aber es war für mich so geil, es war so smart von ihm, einfach zu sagen, hey, du kannst es nicht vergleichen, es sind zwei unterschiedliche Produkte. Ich habe es auch jetzt verstanden. So,
ja.
Jetzt habe ich auch voll meinen Frieden darüber, über dieses Thema.
Ja, ist geil. Ist lustig, Mann. Ich frage auch immer wieder Leute, ich habe auch schon so diese Grammzahl, die du benutzt, also wie viel Gramm zu wie viel Wasser, da habe ich immer im Internet verschiedene Werte gefunden. Ich habe selbst rumprobiert und dann habe ich angefangen, was ich angefangen habe, ich habe angefangen in jedem Café der Welt, also in Australien, in Südafrika, wirklich in jedem verdammten Land, mit diesen Typen zu sprechen und sie zu fragen, hey, wie viel Gramm nehmt ihr? Und dann habe ich das immer aufgeschrieben und irgendwann mal so einen Durchschnitt ausgerechnet. Und so habe ich jetzt eigentlich so meine persönliche, also mein Faktor ist jetzt 16. Wenn ich 30 Gramm Kaffee habe, dann mache ich da mal 16 und das ist dann das Wasser. Und das ist eben auch so diese Freaks.
Weniger
Wasser, dann wird er noch intensiver. Ich habe früher auch weniger gemacht.
Nee. Moment mal, das ist ja auch abhängig vom Mahlgrad.
Ja. Ja gut, der Mahlgrad ist ja auch ganz wichtig.
Der bestimmt ja die Fließgeschwindigkeit.
Genau. Und so sollte nicht zu körnig sein, weil sonst wird er zu sauer. Und noch schlimmer ist, wenn er zu fein ist. Dann ist er ekelhaft.
Dann wird er zu bitter. Ja,
dann wird er zu bitter, genau.
Ja, ich merke schon, ja. Sind wir auf jeden Fall dabei. Ich mache, also meine Faustregel im Moment noch sind 20 Gramm auf 300 Milliliter zum Beispiel.
So. 20 Gramm auf 300 Milliliter. Ja, das ist aber ähnlicher Faktor, oder? Das sind 20 mal 16 sind, ich glaube, das sind 320 dann. Das ist eigentlich fast ähnlich.
Ja. Ich fühle diesen Punkt zu 100%. Ich muss es dann immer ganz genau wissen und ich möchte das dann auch nicht falsch machen.
Ja.
So. Bin das so, ja.
Also, was mir jetzt noch den Rest gegeben hat, ist zu realisieren, über die letzten Jahre, ich habe selbst so eine japanische da, Kaffee Grinder, und die kann man ja einstellen. Und das Ding ist, wenn du zum Beispiel so eine Bohne aus Tansania hast, die ganz klein ist, oder aus Äthiopien, so diesen Jigera-Fee, den du gesagt hast, dann hast du, wenn du jetzt die andere Bohne nimmst, die viel größer ist und viel weniger dense, also viel leichter, dann kriegst du auch nicht den gleichen Mahlgrad, trotz die Einstellung gleich ist. Also du musst auch nochmal die Einstellung auf die Bohnengröße, auf die Bohnen-Density anpassen, wenn du richtig am Start
bist. Das ist eine gute Beobachtung.
Ja.
Das ist eine sehr, sehr gute Beobachtung. Ich denke, Mischa, wir kommen da nur hin, wenn wir uns demnächst auch noch ein Mikroskop anschaffen und uns dann auch immer nochmal die Malung unter dem Mikroskop angucken.
Ja. Ich denke, das ist das.
Ja, das wird kein Weg dran vorbei, ganz ehrlich.
Alles andere geht nicht. Und dann auf jeden Fall nur noch mit destilliertem Wasser direkt. Ja, nee, das ist eben genau das, was ich meine, oder? Das ist so diese, alles kann eigentlich interessant sein, wenn man sich lange genug damit beschäftigt. Jeder Fetisch kann irgendwie interessant werden. Und ja, das ist, glaube ich, das, was du auch hast, so dieses, ich will etwas einfach mal richtig wissen. Ich will nicht nur so dieser Trash-Talk, dieses Oberflächliche, diesen einen Blogartikel lesen. Nein, ich will mit Experten drüber reden. Ich will die verschiedenen Nuancen verstehen, fühlen, erfahren. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, wieso Facebook-Marketing bei dir so ein Leben geworden ist, schon fast. Ne?
Auf jeden Fall. Also das ist auch ein Punkt. Ich kann dazu einfach nur sagen, so, ich mag einfach schöne Dinge. Für schöne Dinge kann ich mich begeistern. Ich kann mich für einen Füllfederhalter von Porsche Design extrem begeistern. Und dann bin ich auch der Typ, der sagt, okay, 500 Euro, völlig Banane, aber es spielt keine Rolle, es ist einfach wunderschön. So, ja, also da bin ich auch anfällig. So. Ach, das ist dann auch eine geile Sache, so ein geiler Füller zu haben. So, denk mal drüber nach, ein richtig geiler Füller.
Ja, ich habe mir das erst gerade letztens überlegt. Ich muss eigentlich eine Motivation haben, mehr aufzuschreiben. So. Und habe ich mir überlegt, ob ich mir so eine schöne Mappe holen soll. Mhm. Ich habe immer so eine billige von Amazon bis jetzt gehabt und immer einen Kugelschreiber, den ich irgendwo in einem Hotel gekriegt habe. Aber jetzt habe ich mir überlegt, auch mein Game mal abzustacken und so wirklich was Edles zu haben, damit ich einfach die Motivation kriege, mehr mit dem Scheißding dann auch zu arbeiten. So.
Also ich sag dir was, ich habe diesen Porsche Design Füllfederhalter, der im Design eines Bremsschlauches ist von Porsche. Ja. Der ist komplette Endstufe. Jetzt erzähle ich noch eine geile Geschichte. Als ich in Würzburg weggezogen bin, mein damaliger Mitbewohner, Felix Fliegerbauer, wenn du das hörst, Grüße gehen raus. Absolut geiler Typ. Fun Fact, er verkauft jetzt hauptberuflich Küsschen, arbeitet bei Ferrero. Kleiner Wortwitz an dieser Stelle. Und als ich gegangen bin, hat er mir einfach diesen Füllfederhalter geschenkt. Und er hat gesagt, Simon, wenn du jetzt nach Köln gehst und du wirst was Krasses aufbauen, dann brauchst du einen anständigen Stift, um deine Verträge zu unterschreiben. Und dieser Stift, ich habe den bis jetzt bei jedem Notartermin, habe ich diesen Stift dabei. Alle wichtigen Verträge, alle Mitarbeiterverträge, whatever, unterschreibe ich halt immer mit diesem Stift. Und ich erinnere mich immer daran und es erinnert mich immer sehr schön an unsere Freundschaft. Es war so ein geiles Geschenk und deswegen, ich feiere diesen Stift übertrieben heftig.
Das ist geil, ja, das ist gut. Das sind Symbole. Das sind Symbole, die wir haben für uns, die uns immer wieder ankern in diesen einen Moment. Vielleicht noch so, weil wir jetzt Inspiration hast, du hast jetzt Arnold erwähnt, du hast jetzt so ein paar Sachen gesagt, aber vielleicht jetzt nochmal auf dein Business. Was sind denn so die geilsten Werbeclips, Werbespots in den letzten Jahren, die erschienen sind, wo du gesagt hast, boah, das ist genial, da hat jemand sich richtig was Geiles dabei überlegt. So vielleicht so als Nerd jetzt nochmal so, was sind so die krassesten Werbespots oder vielleicht auch Facebook-Ad-Kampagnen, I don't know.
Also wie gesagt, ich bin ja ein schlechter Fan, haben wir vorhin schon mal gehabt. Es gibt ein paar Companies, die ich gerne beobachte, wo ich sage, hey, die haben in den letzten Jahren echt coole Sachen gemacht. Zum Beispiel die letzten Monate hatte Lidl ihr Marketing-Game extrem abgesteppt. So, die haben richtig coole Sachen gemacht mit den Sneakern, überhaupt auch ihre ganzen Instagram-Stories und so. Echt gute Sachen gemacht, sehr kreative Sachen. Hat mir sehr gut gefallen, habe ich halt einfach in der Form noch nicht gesehen. Gute Ideen gehabt, die share ich dann immer mit dem Team natürlich oder das Team share das mit mir. Wir haben immer so eine Gruppe, ja. Wenn wir halt geile Ads sehen, dann scheren wir die Ads da rein, um uns gegenseitig damit zu inspirieren.
Geil.
Und ja, es gibt noch andere Firmen natürlich, die wirklich coole Ads gemacht haben. Rewe, Edeka und so weiter. Die haben schon teilweise echt ein paar coole Sachen, die halt so ein bisschen out of the box sind, so, ja. Es gibt auch andere Companies, die einfach eine nice Werbung machen, so. Die fallen mir jetzt aber ehrlich gesagt auf Anhieb auch gar nicht so ein. Ich gucke mir viel an. Ich versuche auch manchmal aus anderen Branchen mir Dinge zu adaptieren, ja. Also, wenn ich über mein eigenes Insta-Game oder so nachdenke, dann überlege ich mir halt auch, keine Ahnung, zum Beispiel der größte Twitch-Streamer hier, Montana Black.
Ja.
So, ich denke mir, warum folgen dem so viele Leute? Warum hat der so eine heftige Community am Start? Und dann fange ich an, ihn zu folgen. Dann setze ich mich auch abends hin, ziehe mir seine Streams rein, weil ich möchte das verstehen. Ich möchte die Essenz verstehen.
Weil es ist ja ein Grund da, oder? Ja, es wäre jetzt einfach zu sagen, der ist einfach so ein Typ, so, gell?
Ja, genau. Und ich will das verstehen. Und es ist sehr, sehr schwer zu verstehen, aber ich glaube, er ist sehr, sehr authentisch. Seine Backstory ist halt ehrlich. Das lieben die Leute, glaube ich. Aha. Ich glaube, viele können sich mit ihm identifizieren in gewisser Weise. Die feiern ihn. Und ja, manche Sachen kann man so adaptieren. Zum Beispiel, was ich mir abgeguckt habe von ihm. Er hat einfach seine eigene Spotify-Playlist gemacht. Wenn er streamt, läuft immer Mucke und das ist halt seine Playlist, so, ja. Weil die Leute fragen immer, oh, was ist das für ein Lied hier, bla bla bla. Und dann habe ich darüber nachgedacht, warum macht er sowas? Ich weiß nicht, ob er es bewusst macht oder nicht oder ob ich das so überdenke, aber die Sache ist ja die, wenn du den guckst, den Streamer anguckst und seine Story guckst und dann auch noch, wenn du unterwegs bist, vielleicht seine Playlist anmachst, denkst du ja wieder an ihn.
An ihn, ja.
Aber du denkst immer auf verschiedenen Plattformen, in verschiedenen Situationen an ihn und das stärkt ja deine Brand enorm.
Mhm.
Und deswegen habe ich mir das auch abgeguckt. Es gibt eine Playlist, die Instamon Classics Playlist. Ich habe schon über 1300 oder 1400 Abonnenten. Wow. Das ist jetzt nicht extrem viel, aber ich bin auf jeden Einzelnen stolz. Feinste 80s Music, halt von mir ausgewählt. Und dabei ist halt der Gedanke natürlich, zum einen, ich liebe halt gute Musik, ich liebe 80s. Das sieht man eigentlich in meinen Stories auch wieder und die Leute fragen auch immer, hey, was ist das für ein Song? Und die Leute haben auch Bock, sich das reinzuziehen. Ja, der eine oder andere sagt, boah, was will man jetzt mit der Playlist von Simon so? Aber die Leute, die es hören, mir schreiben die Leute regelmäßig so, Simon, ich bin gerade bei der Arbeit, ich höre deine Playlist, Mann, die haut voll rein, die ist voll geil und so weiter, ja. Und das Ding ist einfach nur, ich möchte einfach, dass die Leute an mich denken und nicht nur immer mit Marketing, sondern die hören die Musik, die werden kreativ, die arbeiten, whatever. Sie denken so ein bisschen an mich, aber sie denken jetzt nicht immer daran, Simon ist jetzt dieser schmierige Marketing-Dude, sondern er ist auch ein Lebemann, er ist auch ein Genießer so, er genießt gute Musik, genau wie ich so.
Ja.
Und ich will so die Connection haben. Man will ja auch was preisgeben von sich und ich glaube, was er macht, er gibt extrem viel Preis und das lieben die Leute, weil sie so mehr mit ihm mitfühlen können. Als ich dich das erste Mal getroffen habe auf der FIBO, ich dachte in meinem Kopf, wir kennen uns, weil ich deine Videos geguckt habe. Aber wir kannten uns nicht und es war so, kurz bevor ich auf dich getroffen bin, dachte ich mich, reiß dich zusammen, Simon. Der denkt ja, du hast ja nicht mal alle Tassen im Schrank, wenn du den jetzt so anlaberst. So, weil eigentlich, ich wusste, was du die letzten Tage gemacht hast.
Aha.
Und dann triffst du hier jemanden, und aber du weißt ja, Alter, Misch hat keinen Plan, wer ich bin.
Lustig, lustig.
Ne, das ist ja völlig weird.
Ja. An dieser Stelle übrigens noch einen kleinen Plug. Also die Chainless Life Techno Playlist gibt es übrigens auch seit ein paar Wochen. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, wir haben auch schon 1150 Follower.
Oha.
Aber Techno ist halt auch nicht so, also ist jetzt immer mehr am Kommen, aber so dieses Deep House, Deep Tech, Tech House, das ist halt schon so, das feiere ich jetzt ab.
In so Melodic Techno kannst du mich auf jeden Fall abholen. Mhm. Ja, ich kann eigentlich vielen Musikrichtungen was abgewinnen.
Ja.
Ich werde die gleich mal abonnieren und mal durchhören.
Hört es mal an, so.
Also
fürs Gym, was ich auch gerne Techno höre, ist fürs Arbeiten.
Okay.
Also nicht, wenn ich so Deep Work mache, wo ich wirklich konzentriert sein muss, aber wenn ich so Dopamin-Hustle machen, nenne ich es immer. Also den E-Mails beantworten, irgendwelche kleinen Sachen organisieren. Ich höre da nicht mehr auf. Also ich bin da so in diesem Schlaufe drin.
Ja,
so,
ich weiß, ich fühle das. Ich weiß,
ja,
was du meinst.
Ist geil.
Es treibt so nach vorne. Ja. Ne? Vorne.
Und an dieser Stelle auch Sex. Sex auf Techno ist ganz krass. Ey. Das ist richtig krass. Wenn du einmal drin bist, Mann, dann bist du auch in der Endlosschleife.
Ja, okay.
Oh shit.
Ich bin eher so auf Deutschrap dann.
Oh Mann, ey. Krass. Ja, hey, wie geht's jetzt bei dir so in den nächsten Jahren noch weiter? Was siehst du da auch bei dir? Also aktuell haben wir ja Corona-Time, das heißt, geile Techno-Events werden dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr so einfach. Hast du irgendwelche so Keynotes, die schon abgesagt wurden? Oder im Allgemeinen, so, dich hat es ja überhaupt nicht so eingeschränkt, würde ich jetzt mal schätzen. Oder gab es bei dir auch Drawbacks?
Ja, also genau das, was du angesprochen hast. Ich glaube, ich hatte für dieses Jahr so viele Auftritte, also Speeches, wie in noch in keinem Jahr, weil ich mich sehr darum gekümmert habe, viele Speeches zu bekommen. Und die sind natürlich alle abgesagt. Ein paar davon sind halt online, aber es macht halt nur halb so viel Spaß online, muss ich halt sagen. Deswegen ist eigentlich nicht mehr viel geplant, sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, nächstes Jahr wird halt dann heftig abgehen, wenn die Uhren wieder anders ticken. Ich habe es halt insofern gemerkt, das ist eigentlich ja mein Hauptlead-Kanal für die Agentur, dass ich spreche nach wie vor. So wie ich da angefangen habe, mache ich das immer noch. Ich spreche und jetzt halt auf anderen Bühnen, wo Companies sitzen, wo teilweise halt Marketing, Head of Marketing sitzen und die kommen dann danach und sagen so, ich will jetzt was mit euch machen. Und das fällt natürlich jetzt weg und das wird mich nachgelagert vielleicht treffen in dem Sinne, aber ich habe mich halt sehr fokussiert auf mein Mentoring-Programm. Darf ich das sagen? So?
Ja, sicher. Auf jeden Fall, ja.
So, ich weiß nicht. Es ist ja so, dass ich kann halt als Agentur nicht jedem helfen. Und der Gedanke war ja schon, den hatte ich ja schon lange, wie kann ich aber noch mehr mein Wissen weitergeben oder die Möglichkeit anderen Leuten geben, die vielleicht sich auch nicht die Agentur leisten können, trotzdem geiles Marketing zu machen. Und deswegen habe ich so ein Mentoring gemacht. Geht jetzt 3 Monate und ist immer eine geschlossene Gruppe, die das durchläuft. Da stecke ich auch gerade sehr viel Herz rein, um meine Systeme zu präsentieren, wie ich das mache. Es ist ja nicht nur alles ein Gefühl so. Also wenn ich Werbeanzeigen schalten, ist oft ein Gefühl. Ja, ich spür's beim Pinkeln früh, was ich machen muss. Aber nee, es ist wichtig, dass man sich an Systeme hält, die branchenübergreifend funktionieren. Und das packe ich da alles rein. Und da ist gerade viel Fokus drauf. Deswegen ist mir nicht langweilig.
Ja.
Auch wenn jetzt gerade, sag ich mal, anfragentechnisch etwas schon zurückgegangen ist. Das merkt man schon, ja. Aber da stütze ich mich gerade einfach aufs Mentoring so.
Ja. Das ist geil. Ich meine, das ist auch eine Chance. Also Mentoring ist, das kann ich aus Erfahrung jetzt sagen. Ich mache jetzt seit 3 Jahren Mentoring, in Anführungszeichen, sehe ich mich als Mentor, aber erst seit einem Jahr wirklich auch so wie du, so systematisiert. Und das ist eine der geilsten Sachen, die ich jemals gestartet habe. Also das, die Gratitude und die Appreciation. Und ich sage dir auch etwas jetzt schon, die Leute, die dein Mentoring machen, das werden deine besten Mitarbeiter irgendwann auch. Also gewisse von denen. Also das sind dann manchmal auch Leute, die du triffst, wo du denkst, boah, krass, die kommen ja schon zu dir, weil sie die gleichen Werte haben wie du.
Ja.
Und dann werden sie noch von dir ausgebildet, bezahlen dafür, dass sie von dir ausgebildet werden, nehmen das nochmal ganz anders wahr, ja, als wenn du einfach angestellt bist. Deswegen, da kann ich auch schon mal sagen, das ist für mich schon so, ich würde schon weitermachen, schon nur alleine aus diesem Grund, weil du einfach deine Base und deine Agentur auch fördern willst. Du wirst nie an den Punkt kommen, wo du sagst, ich habe zu wenig Human Capital.
Ist ein sehr, sehr guter Gedanke, ja. Also ich bin mal gespannt, das Mentoring gibt es ja noch nicht so lange. Was ich eben nur jetzt merke, und das kann ich eben bestätigen, dass das extrem Spaß macht, weil die Leute erzielen natürlich Fortschritte. Sie posten halt ihre Sachen, ihre Fortschritte in die Gruppen rein, ihre Erfolge. Und es ist so ein schönes Gefühl, einfach zu sehen, dass es auch tatsächlich Frucht trägt und die Leute dich ernst nehmen, deine Videos wirklich angucken, die wirklich umsetzen. Und du dann siehst, hey, das funktioniert nicht nur für dich, das funktioniert auch für andere. Und die sagen einfach Danke so, ja. Und das ist einfach ein nice Feeling so. Einfach, wenn du dein Wissen weitergeben kannst, ist ein sehr, sehr befriedigendes Gefühl.
Ja, Mann. Ja, eben, Kindergärtner, oder?
Ja,
Mann. Lehrer. Also ich sehe mich auch als Lehrer mittlerweile, weißt du? Mentor, Lehrer, was auch immer du sagen willst. Weil Coachen ist ja auch geil, Leute von A nach B bringen und sie so richtig so durchzupressen. Mhm. Aber Coach hat für mich schon wieder so diese Bedeutung, dass wenn du nur coachen musst, dass du dann auch Leute hast, die es ohne Coach einfach gar nicht machen würden. Mhm. Weißt du, dass du dann schon fast wieder so denen in den Arsch treten musst. Und das ist manchmal wichtig, aber grundsätzlich habe ich lieber Leute, die intrinsisch motiviert schon kommen und einfach den Weg noch nicht sehen, dass du denen einfach so den Weg ebnest. Ja. Das ist eigentlich das schönste Gefühl für mich. Deswegen bin ich jetzt auch nicht so dieser typische Coach und mach da so, komm, bis nächste Woche hast du diesen 7 Sachen umgesetzt. Und also manchmal musst du das machen mit gewissen Leuten, die nicht aus dem Sack kommen. Aber
ja, eine gewisse Strenge ist schon da. Ja. Also ich merke, also meine Art kommt da durch. Also wenn ich diese Mentoring-Feedback-Calls habe oder so, das ist einfach witzig. Also das ist mittlerweile so, wenn die Person dran ist und ihre Frage stellen darf, jede Person, die oder der eine Frage stellt, kriegt erstmal von mir einen Spruch gedrückt. So, ist egal, jeder wird erstmal auf den Arm genommen. So. Und dann geht es erstmal um
Freigemachte.
So. Die werden erstmal alle gedisst. So, hey, so, Max, wo sitzt du schon wieder rum? Sitzt in der Bahn oder was? Hast kein Zuhause und so. Ne? So, nee, Spaß und so. Jetzt hauen wir deine Frage raus, so, weißt du? Und die Leute nehmen es mir auch nicht übel, so, weil die wissen so, ich meine es ja gut mit denen. So.
Ja, ja.
Und das ist eigentlich so geil, so dass, weil es halt meins ist, kann ich halt auch ich sein. Mhm. Und das ist jetzt nicht irgendwie, ich muss mich nicht verstellen und jetzt mir dann ein Hemd anziehen oder so, nur weil ich einen Call mit dem mache und so auf professional sein will.
Genau, genau. Ja, genau, Mann. Das ist geil, dass du es sagst. Also meine Leute feiern es, wenn ich jede Woche an einem anderen Ort sie begrüße. Also einmal fangen Peru, dann da fucking Brasilien, Argentinien, Deutschland. Was, du bist in Deutschland? Was, du bist in Düsseldorf? Ich bin auch in Düsseldorf. Komm, lass mal treffen, so, weißt du.
Ja, geil.
Das ist halt geil, Mann, ja. Ja, ich sehe schon, mach genau das Richtige. Mach genau das Richtige, Mann. Lebst einfach das Leben, Mann, machst, was dir gefällt. Vielleicht noch so zum Schluss zwei Fragen. Also die erste Frage, die ich auf jeden Fall nochmal habe, so wenn du jetzt noch so eine Firma hättest, für die du mal eine Ad produzieren oder mit denen du arbeiten könntest, was ist so die Königsklasse, wo du sagst, boah, die will ich irgendwann mal kriegen?
Also wenn ich mir gerade persönlich einen neuen Kunden wünschen dürfte, dann wäre das die Firma Montblanc. Wenn jemand von Montblanc gerade zuhört, kommt bitte. Es ist einfach, ich erkläre auch kurz warum. Ich finde, Montblanc macht wunderschöne und tolle Produkte. Ich besitze auch einige von ihnen. Ich finde, es ist eine wunderbare Marke und ich finde, no front, das Marketing, das jetzt im Moment auf Facebook und Instagram betrieben wird, das habt ihr nicht verdient. Ihr habt was Besseres verdient. Ihr habt Adbaker verdient. Und die würde ich einfach gerne nehmen, weil ich die Produkte geil finde und weil ich einfach finde, dass sie mehr verdient haben. Das ist der Grund. Und wenn ich mir eine wünschen dürfte, dann wäre es Montblanc jetzt.
Alright, dann haben wir das jetzt einmal ins Universum rausgesagt. Und ich kann dir sagen, auf dem Chain is Life Podcast sind schon lustige Sachen passiert. Deswegen hoffen wir mal, dass da die Resonanz zurückkommt zu dir.
Yeah.
Sehr geil. Und noch so die letzte Frage. Ich frage das eigentlich nicht viele Leute, weil es ist einfach so eine 0815-Frage schon geworden, weil Tim Ferriss das immer seine Gäste fragt. Aber jetzt bei dir als Ad Baker, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, so die heftigste Billboard irgendwo zu bepflastern mit einem Spruch oder einer Message, was würdest du da draufballern? Das ist einfach, jeder sieht, irgendwie in New York, so fucking auf dem Times Square, Millionen von Leute würden das einfach eine Woche lang sich anschauen können. Was würde da drauf können? Was braucht die Menschheit jetzt für eine Message?
Wow, das ist natürlich so ein Ding, ne? Ich bin ja nicht so der.
Und es darf nicht Break the Chains sein.
Wow, also es muss ich sagen, ist ein heftiges Ding. Ich bin ja nicht so der Freund der Kalendersprüche. Ich weiß nicht, also mein Credo ist ja eigentlich immer, also ich kann dir das sagen, was mir bei der Firma oder was mir persönlich wichtig ist. Das müsste man dann nochmal in einen Spruch ummodeln. Aber ich sage immer, für mich ist das Wichtigste im Prinzip, die Freiheit zu haben, das zu tun, was man liebt und eine Firma aufzubauen, in der ich selber gerne arbeiten würde. Das sind so die Sachen, die ich gut finde, die ich motiviere, wie ich auch das hier versuche zu machen. Und dafür kann ich auch nur andere Leute ermutigen. Das heißt, da würde auch sowas in der Richtung draufstehen. So, tu das,
do was yourself.
Du liebst. Und versuche auch anderen das auch zu ermöglichen, dass andere auch das tun können, was sie lieben. Also wenn du ja Dinge tust, die du liebst, influenzt du ja immer andere damit. Ja? Du prägst ja Leute immer. Egal, ob du willst oder nicht.
Mhm.
Ob du willst oder nicht, du prägst in deinem Leben 10.000 Leute. Mhm. Und du kannst ja entscheiden, wie du sie prägst. Positiv oder negativ.
Geil. Ja. Ja, der Ram Dass ist einer meiner einzigen spirituellen so Inspirationen in diesem Bereich. Ist verstorben letztes Jahr. Der hat gesagt, the only thing you can do for me is work on yourself. And the only thing I can do for you is work on myself.
Mhm.
Und das hat auch nochmal sowas.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also bin ich sowieso der Meinung, wenn jeder so ein bisschen mehr auf sich selber gucken würde, das hilft schon extrem weiter, auf jeden Fall.
Ja. Ah, ja. Wenn jeder an sich selbst denkt,
ja,
ist an alle gedacht. Er geht in eine andere Richtung. Ja, geil. Hey Simon, richtig geil, Mann. Richtig chilliges Gespräch. So, ja. Völlig ungezwungen, gell?
Ja.
So muss es sein.
Wie immer.
Geil auch hier auf
ich
der
Ich habe auch die Hose auf.
Auf der ich nicht. Ich habe diätet. Hier auf der Backroom Casting Couch hier von Simon. Auf jeden Fall richtig schön sauber gemacht, bevor ich gekommen bin. Passt.
Ja.
Und ja, Mann, also eben, wie gesagt, wenn man dich weiter verfolgen will, ich glaube, Instagram ist, glaube ich, so die beste Anlaufstelle, würde ich sagen. Oder
ja,
da bist du gut unterwegs, machst geile Clips, immer lustig. Das heißt, das werden wir auf jeden Fall mal verlinken in den Shownotes. Anything else?
Ja, also folgt mir auf Instagram. Da könnt ihr auch erfahren, warum ich eigentlich immer einen Knutschfleck am Hals habe. Das interessiert die meisten. Da könnt ihr in den Story-Highlights gucken. Ja, und wenn ihr Instagram folgt, werdet ihr auch alles andere, was interessant ist von mir, irgendwann erfahren.
Alright. Ihr habt's gehört. Hey, Bro, danke, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank dafür.
Und wir bleiben in Kontakt.
Yes.
Bis dahin, Leute, haut rein.
Peace out.
So, und da sind wir wieder. Ich hoffe, es hat dir genauso gefallen wie mir. Für mich war es natürlich ein super entspannter Schwatz, mal wieder mit Simon zu connecten. Und wenn du weitere Folgen sehen willst, dann weißt du ja, was du zu tun hast. Du musst einfach nur diesen Podcast hier abonnieren. Und natürlich auch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes wäre nicht verkehrt. Du kannst diesen Podcast auch mit deinem Netzwerk teilen, ganz einfach über die Share-Funktion. Und das ist das, was ich auf jeden Fall auch mir wünsche von dir, hilf mir, diesen Podcast hier größer zu machen, denn wir versuchen hier wirklich immer authentische Gespräche zu führen, die wirklich auch Mehrwert für dich als Zuhörer generieren. Deswegen besten Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Dein Mischa. Peace out.